Hallo und herzlich willkommen zur nächsten SOT Radio Show. Heute haben wir wieder ein Gesundheitsthema und das Thema heißt Milch ist schädlich. Und ja, das Thema ist Milch. Und warum ist Milch schädlich? Das ist die Frage, die wir heute gerne beantworten wollen. Ja, wer ist heute alles mit dabei? Das ist zum einen der Philipp.
Hallo.
Dann die Jessie.
Hallo.
Dann die Maria.
Hallo.
Und dann ich zuletzt, der Jörg. Hallo. Okay, also das Thema ist Milch. Und ich würde noch ganz am Anfang kurz den Disclaimer oder den Haftungsausschluss vorlesen, einfach weil es ein Gesundheitsthema ist. Und ich lese ihn jetzt einfach mal vor. In dieser Radiosendung dargestellten Informationen haben einen rein informativen Charakter und sind nicht unbedingt korrekt oder vollständig. Die Informationen beanspruchen keinerlei gesundheitlichen Nutzen und ersetzen in keinem Fall eine persönliche Beratung, Untersuchung, Diagnose und Therapie durch einen appropriierten Arzt. Stattdessen hoffen wir, dass die hier dargestellten Informationen Ihnen dabei helfen können, eigene Nachforschungen anzustellen und informiertere Entscheidungen für das eigene Wohlbefinden zu treffen. Genau, das ganz am Anfang nur. Genau. Ja, an unsere Zuhörer, wer mit dabei ist, ihr seid herzlich eingeladen, mitzuchatten und auch uns anzurufen. Das Telefon ist jetzt auch aktiv. Wer möchte, sieht dann unten so einen roten Knopf, rufen Sie an. Der wackelt auch manchmal, dieser Knopf. Genau, und ja, ruft einfach an, wenn ihr möchtet. Genau, Thema Milch. Ja, ich habe da selber mal einen Werbespot rausgesucht, den würde ich auch ganz am Anfang mal kurz vorspielen, der genau die Meinung von Milch wiedergibt, die wir in unserer alltäglichen Welt begegnen.
Eis wie Schnee.
Okay, Entschuldigung, das war jetzt eine sehr voreingenommene Meinung von mir gerade. Genau, ja. Da haben wir schon einige Fakten gehört. Milch ist gesund, Milch stärkt die Knochen, Milch macht aus einem schwachen Mann einen starken, zum Beispiel Müllermilch war das eine Werbung in den 90er Jahren oder Anfang 2000. Also Milch ist super. Aber wir denken, nein, das ist nicht so. Und das würden wir heute gerne diskutieren, warum Milch nicht super ist. Was gibt es da wirklich für Fakten dahinter? Und ja, okay, möchte jemand anfangen von euch? Hat jemand was auf der Agenda stehen, sage ich mal, zum Thema Milch?
Warum Agenda Milch 2016.
Oh ja, also was ich erstmal interessant finde, ist, dass im Supermarkt kauft man ja zum Beispiel die Haarmilch, die pasteurisierte Milch. Und die pasteurisierte Milch ist für Tiere tatsächlich tödlich. Wenn ein Kälbchen die Milch von seiner Mutter verabreicht bekommt und die ist praktisch, die wurde pasteurisiert, dann stirbt dieses Kälbchen innerhalb von einem Jahr und gelegentlich aber auch innerhalb von schon 3 Wochen. Also das heißt, pasteurisiert verändert die Milch so sehr, dass das Kälbchen selbst stirbt, obwohl diese Milch ja für das Kälbchen gemacht ist, von der Mutter.
Von der Kuhmutter.
Von der Kuhmutter.
Von der Kuhmutter für das Kalb.
Für das Kalb. Mhm. Und im Supermarkt bekommen wir diese veränderte Milch. Einmal ist es die Kuhmilch und dann noch in so einer Form, dass die Fettmoleküle so getrennt werden, dass sie schön gleichmäßig wird und nicht diese Fettklumpen drin hat. Aber der Punkt bei der ganzen Sache ist, Säugetiere, wie der Name schon sagt, haben Milch für ihre Jungen und säugen diese damit als erste Nahrung, solange ihre Jungen oder halt auch in unserem Fall Kinder noch keine feste Nahrung zu sich nehmen können. Und wenn wir uns in der Natur umschauen, dann sehen wir, dass wirklich nur die jungen Tiere, also die Babytiere, diese Milch trinken. Ein erwachsenes Tier würde niemals Milch trinken und vor allem würde schon ein erwachsenes Tier auch niemals die Milch von einem anderen Tier trinken.
Das ist schon ziemlich erstaunlich, dass wir Der Mensch ist wirklich das einzigste Lebewesen auf der Welt, das Milch von einem anderen Tier trinkt. Und wie die Jessie gerade sagt, ist Milch, der ursprüngliche Gedanke davon ist einfach, dass Jungtiere davon ernährt werden oder genährt werden, weil sie einfach noch nicht entweder Gebiss haben, Zähne haben, um halt zum Beispiel die Kuh jetzt Gras zu fressen oder wir Menschen halt, um feste Nahrung zuzunehmen. Dafür ist die Milch eigentlich gedacht.
Das Ganze auch nur in einem bestimmten Zeitraum, nachdem das Kind auf die Welt kommt und die Milch noch verdauen kann, was sich dann nach dem Zeitraum ändert und man es nicht mehr verdauen kann, genauso wie Menschen es nicht verdauen können, nachdem sie aus dem Babystadium kommen.
Mhm. Genau. Und bei Milch gibt es halt auch mehrere Faktoren, einfach vielleicht mal kurz anzusprechen. Das heißt, Milch ist erstmal der Oberbegriff dazu, und dann gibt's hat auch ein Protein, das nennt sich Casein von Milch. Ich kann mir dann darauf nochmal näher drauf eingehen, was das überhaupt macht. Und dann gibt's natürlich noch ganz bekannt ist die Laktoseintoleranz. Bestimmt jeder von uns schon mal gehört. Das heißt, wer halt Milch trinkt, der kann diesen Zucker oder dieses Enzym nicht aufspalten und ja, Milch, wodurch dann halt Magenkrämpfe entstehen können und halt Durchfall. Genau. Kommt auch ganz oft vor, können wir auch nochmal kurz näher drauf eingehen, halt gerade im asiatischen Raum, glaube ich, dass die überhaupt keine Milch vertragen, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Asien und Afrika besonders viel. Mhm. Und Studien weisen darauf hin, dass viel mehr Menschen das nicht vertragen, als eigentlich diagnostiziert sind, weil die meisten Menschen es einfach nicht wissen oder mit Symptomen wie zum Beispiel Schleimbildung, laufender Nase, generell Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, dass sie damit einfach leben, weil sie, wie wir schon oft angesprochen haben, das als Normalzustand empfinden.
Mhm. Vor allem aber auch verzögerte Symptome, die einem nicht sofort auffallen. Also es kann sein, dass man Milch zu sich nimmt und dann vielleicht 2 oder 3 Tage später Symptome feststellt und sie nicht mehr damit in Verbindung bringt und man dann weiterhin Milch konsumiert.
Mhm. Genau. Dann also ja. Laktoseintoleranz. Ja, Maria, du wolltest was sagen?
Genau, oder sie bauen sich halt also so mit der Zeit auf, also diese allergischen Reaktionen. Also dass der Körper dann irgendwann merkt, also es ist nicht gut für ihn und dann also nach und nach dann die Symptome und auch also aufbaut, also die auch in chronische Erkrankungen münden können.
Mhm, genau. Also es gibt die Laktoseintoleranz, dann gibt es allgemein noch die Milchallergie. Und dann, warum Milch auch noch nicht gut ist, zum einen, ja, wie wird Milch gewonnen? Das heißt, die Kühe müssen die ganze Zeit tragfähig sein, damit sie halt überhaupt Milch produzieren, weil Milch wird nur produziert, wenn sie natürlich schwanger sind oder denen das vorgegaukelt wird. Das heißt, die bekommen Chemie oder, ja, chemische Sachen, damit die halt einfach Milch erzeugen. Und natürlich dann noch der Viehbestand allgemein, was die so fressen, wie die gehalten werden. Das gibt sich natürlich auch an die Milch weiter. Und was wir letzten Endes trinken, natürlich durch die Homogenisierung, die wir vor uns ganz kurz hatten, und Pasteurisierung wird natürlich alles abgetötet. Das heißt, die Milch ist auch nicht mehr die Milch, die ursprünglich mehr war. Wobei, vielleicht um das kurz wegzunehmen, selbst Rohmilch kann nicht empfohlen werden, weil es trotzdem noch von einer Kuh, und wir trinken eigentlich das, was für ein Kalb gedacht ist.
Genau.
Ja, wollen wir vielleicht mal auf Casein eingehen? Habt ihr da was? Dass wir so Stück für Stück ein paar Punkte einfach mal durchnehmen. Warum ist jetzt Casein ist halt nicht das bekannteste, glaube ich, bekannteste Problem?
Also genau, Casein ist das Protein in der Milch und es ist ein Opioid. Das heißt, dieses Protein in der Milch macht süchtig. Und zwar ist genauso wie das Gliadin im Weizen. Das ist das Protein im Weizen. Das heißt, das ist richtig interessant zu überlegen. Also wenn wir uns überlegen, Brot und Milch sind in unserer Gesellschaft, gehören einfach mit dazu und gelten als Hauptnahrungsmittel und sie machen süchtig. Genau, es ist also das, jetzt wenn wir aus der Perspektive der menschlichen Evolution uns das anschauen, dann sind sowohl Milch als auch Weizen auf unserem Esstisch erst seit sehr, sehr kurzer Zeit. Und unser Verdauungssystem hat sich einfach nicht daran anpassen können. Und so stellen diese, also jetzt in diesem Fall halt Milch, eine große Belastung für den Organismus dar. Und Die Milch und Milchprodukte, gerade jetzt von der Kuh, kamen eigentlich erst als Notnahrung auf den Speiseplan. Also in kargen Gebieten, wo es kaum Obst und Gemüse gab. Und das war wirklich eine Notnahrung. Und die Kuhmilch, es gibt ja auch die Schafs- und die Ziegenmilch, und die wurde schon länger verzehrt. Da sind die Proteine ein bisschen besser verdaulich, weil in der Kuhmilch sind im Gegensatz zur Schafs- und Ziegenmilch ist ein deutlich höherer Caseingehalt. Und dieses Proteingemisch nennt sich Alpha-S1-Casein und bestimmt zu etwa 80% das Kuhmilcheiweiß. Und das ist praktisch ein Allergen und kann diverse gesundheitliche Probleme verursachen, wie Verdauungsbeschwerden, Haut- und Atemwegserkrankungen. Und ein anderes Problem ist natürlich auch, selbst wenn man jetzt so Milch nicht trinkt, so findet sich genau wie der Weizen, die Milch oder Milchprodukte finden sich in allen möglichen Lebensmitteln als einfach Zutat mit drin. Und es ist ganz schwierig, auch erstmal, wenn man da das Augenmerk noch gar nicht drauf hatte, das zu vermeiden. Und das wird halt bis heute wird halt nur geredet von den Laktoseintoleranten, also in der Schulmedizin, von Milcheiweißallergikern. Aber es gibt bereits so viel Forschung zu der Schädlichkeit und zu diesen Auswirkungen von Milch und Milchprodukten auf den menschlichen Körper, die aber, wie mit vielen anderen Gesundheitsthemen, auch noch nicht in die Schulmedizin vorgedrungen sind. Und es gibt eine ganze lange Reihe von Krankheiten. Mhm. Also hat da jemand was dazu? Oder also weil vor allem sind es Autoimmunkrankheiten, aber nicht nur. Also es ist Milch lässt auch den Blutzuckerspiegel zum Beispiel sehr stark ansteigen, und darum kann Milch auch zu Diabetes 1 und 2 führen, und es fördert auch, es führt auch zu Krebserkrankungen, weil in Milch sind Wachstumshormone drin, und die fördern einfach das Wachstum dieser Tumore.
Mhm. Was ich noch dazu sagen wollte, also Milch kam in, glaube ich, im europäischen Lebensraum in die Nahrung im 15. Jahrhundert, glaube ich, oder 1490, bilde ich mir ein. Also das heißt, wir Menschen hatten eigentlich gar keine Chance, uns richtig an die Milch anzupassen, genetisch gesehen, und um halt diese Enzyme zu bilden, damit halt Laktose verdaut werden kann. Deswegen gibt es heutzutage noch sehr viele Probleme. Und ich habe jetzt noch einen kleinen Auszug mit von einem Buch von Sydney Baker, Detoxification and Healing, aber auf Deutsch. Der hat noch mal ein paar Sachen anspricht, die Jessica gerade auch gesagt hat. Die Mehrheit der Psychologen, Allgemeinärzte, Lehrer, Nachbarn und Eltern lehnen die Idee ab, dass so etwas Unschuldiges wie Spaghetti oder Brot dazu führen kann, dass man den eigenen Verstand verliert. Und man kann für Spaghetti und Brot jetzt auch hier die Milchschnitte nehmen als Beispiel, oder halt auch die Milch, die es vielleicht heutzutage immer noch in Schulen gibt. Aber immer mehr Praktizierende verschreiben eine glutenfreie Ernährung für Menschen, die an Krankheiten wie Schizophrenie und Autismus leiden. Und zwar als erste Abhilfe anstatt als letzte Zuflucht. Wenn sie irgendein chronisches Symptom haben und sie nicht versucht haben, Gluten oder halt auch Milch zwischen 3 Wochen und 3 Monate lang aus ihrer Ernährung zu streichen, dann sollten sie es versuchen, um zu sehen, welchen Unterschied dies macht. Das hatten wir auch schon mal in einer Show behandelt, die Ultra-Simple-Diät oder die Auslassungsdiät oder Eliminierungsdiät, wie man das machen kann. Ärzte, jetzt kommen wir vielleicht mit so einem größten Problem, wurden darauf konditioniert zu denken, dass jede Krankheit eine klar abgegrenzte separate Ursache hat und dass jede Ursache eine separate Krankheit erzeugt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sie es nur schwer glauben können, dass Empfindlichkeit auf das Protein von Weizen oder auch Milch, Roggen, Gerste und vielleicht auch Hafer ein solch diverse Liste von Krankheitsbildern erzeugt, wie Schwierigkeiten bei der Gewichtszunahme, Unterleibsschmerzen, auch bei Milch, Durchfall, Verstopfung, irritables Darmsyndrom oder dass er einen nervösen Magen hat, würde ich jetzt mal sagen, unverdaute Lebensmittel im Stuhl, dann trockene Augen, Epilepsie, dann Epilepsie in Verbindung mit Gehirnverkalkung, Krankheitsgeschichte von Migräne oder allgemeine Verdauungsstörung, Osteoporose, das können wir dann nochmal ganz genau behandeln, Milch soll eigentlich gegen Osteoporose helfen, Unfruchtbarkeit, Komplikationen bei der Schwangerschaft und Fehlgeburten, Säuglinge mit zu niedrigem Gewicht, Darmlymphome, Speiseröhrenkrebs, wie Jessie schon mal, Diabetes, Schilddrüsenprobleme, Schizophrenie, Autismus, Dermatitis, Herpetitis formis und so weiter und so fort. Also, ja, ist schon eine erstaunlich lange Liste. Okay, ich muss dazu sagen, das ist jetzt vorrangig für Gluten beschrieben, aber das gilt auch genauso für die Milch. Also das heißt, dass Milch auch für viele Sachen verantwortlich sein kann. Und man muss dabei natürlich auch immer beachten, es ist nicht immer nur ein Fakt, es ist nicht nur Milch, sondern ich vermute mal ganz einfach, das sind halt auch viele Kombinationen. Es ist halt Milch, das, die man trinkt, dann Gluten und so weiter. Und diese Sachen richten halt dann verschiedene Sachen an. Sie müssen nicht diese Sachen anrichten, sondern es ist immer individuell verschieden. Deswegen muss jeder Mensch für sich selber austesten, wie er sich dabei fühlt, wenn er diese Sachen mal rausnimmt.
Was jetzt hier interessant ist, es gab eine Studie von Dr. Axel Bolland mit 650 Testpersonen und diese Studie legt nahe, dass die Mehrheit der Deutschen unerkannt weder Casein noch Gluten wirklich verträgt. Und ähnlich dürfte es auch bei anderen westlichen Gesellschaften sein, in denen Milch und Weizen als moderne Grundnahrungsmittel den Speiseplan bestimmen. Das sind dann zum Beispiel Symptome wie Unwohlsein oder Magendruck oder auch Migräne, Entzündungskrankheiten, Gelenkschmerzen, sogar Depressionen. Gut, und die Haut- und Atemwegserkrankungen hatten wir schon angesprochen. Und was nochmal ganz wichtig ist, ist, dass sowohl Casein, also das Protein in der Milch, als auch Gluten führen zum Leaky Gut-Syndrom. Das heißt, dass...
durchlässiger Magen auf Deutsch.
Dieser durchlässige Darm, genau. Also für diese Unverträglichkeit von Casein sprechen schon die Empfehlungen, dass bestimmte Medikamente nicht zusammen mit Milch eingenommen werden sollen, weil das Milcheiweiß die Darmwände verklebt und somit die Aufnahme der arzneilichen Wirkstoffe erschwert. Und in der Steinzeit wurde das Casein bereits verwendet als Bindemittel für Farben. Und in der Industrie, genau das wissen wir, auch schon aus einer anderen Show kommt das Gluten sogar für die Herstellung von Klebstoffen zum Einsatz. Also das heißt, der Darm wird wirklich verkleistert durch diese beiden Stoffe. Und somit werden natürlich Nährstoffe nicht mehr aufgenommen und die Darmzotten verkümmern mit der Zeit. Ja, und das kann, das führt natürlich zu einem Nährstoffmangel und führt über längere Zeit sowohl zu körperlichen als auch psychischen Schäden. Das heißt, es sind nicht nur solche Symptome, dass man irgendwelche Schmerzen hat, Durchfälle, dass man Hautsymptome hat oder was auch immer, sondern es sind tatsächlich auch psychiatrische Symptome. Mhm. Und das ist schon ziemlich schwerwiegend, vor allem wenn man bedenkt, dass in der Schulmedizin diese Dinge ja getrennt werden, Geist und Körper. Mhm. Ja, und da kann praktisch eine psychische Erkrankung entstehen, die gar nichts damit zu tun hat, dass der Mensch jetzt irgendwie... Ja, da ist halt irgendwie in Anführungsstrichen ein Schaden in seinen psychologischen Prozessen, sondern das kann tatsächlich einfach nur eine Folge sein von einer falschen Ernährung. Und das ist schon erschreckend. Ja, und genau, da die meisten Menschen Casein und Gluten aufgrund dieser fehlenden Enzyme nicht vollständig verwerten und diese unverdauten Peptide im Darm zurückbleiben, kann es dann insbesondere im Dünndarm zu einer chronischen Entzündung und, wie gesagt, der Verkümmerung von Darmzotten kommen. Und wiederum strapaziert dann die Darmwand so sehr, dass sie durchlässig wird. Und das wird, wie gesagt, als Leaky Gut-Syndrom bezeichnet. Und so gelangen dann diese unverdauten Peptide ungehindert in die Blutbahn. Und das führt zu diesen unerwünschten Immunreaktionen und damit zu Autoimmunkrankheiten.
Mhm. Genau, das ist das, was wir ganz am Anfang erwähnt haben, dass über einen langen Zeitraum, was glaube ich auch Phil und Maria erwähnten, wenn man Milch immer nimmt, diese allergischen Reaktionen hervorgerufen werden und dadurch dann der Körper halt dann sich selber angreift, weil er halt eben Milch aufnimmt. Halt eigentlich die Milch bekämpfen will, aber sich selber kaputt macht dadurch. Und diese Symptome können halt zum Beispiel halt Schizophrenie sein. Nur ein Beispiel, aber es kann bei jedem anders sein. Also das kann man einfach nicht festlegen. Deswegen müsste es halt jeder für sich selber austesten. Vertrage ich das nun wirklich oder nicht? Weil das Problem dabei ist, das, was man am liebsten hat, und ich war genauso, ich habe auch Joghurt geliebt, ich habe das jeden Morgen gegessen, dass man das am wenigsten verträgt, dass man eigentlich die Sachen weglassen sollte.
Das zu Joghurt ist auch noch interessant. Da gibt es auch einen Artikel auf SOT. Da geht es darum, um Joghurt. Und da heißt der Titel, geht so in die Richtung, glauben Sie den Werbeversprechen nicht, Joghurt ist nicht gesund. Und da wurde geschrieben, dass es niemals erwiesen wurde, dass Joghurt irgendetwas für die Gesundheit tut. Und da gibt es doch diese ganzen Sachen wegen dieser probiotische Joghurt, der hilft dem Darm und so weiter. Und dabei passiert genau das Gegenteil.
Ja, also dass sich das Darmmilieu sogar verschlechtert.
Ja, stimmt.
Also praktisch genau das Gegenteil, was uns erzählt wird. Bezüglich dieses Joghurts hat auch Gabriela Segura, die einen Artikel auf SOT geschrieben hat, der sich folgendermaßen nennt, warum Milch so schädlich ist, und sich auf SOT befindet und ihr auch googeln könnt, wenn ihr wollt, und durchlesen könnt, hat sie einen Auszug zitiert von einem japanischen Arzt, und den lese ich jetzt einfach mal vor. Warum ich den Mythos des Joghurts in Frage stelle. Vor kurzem wurden verschiedene Arten von Joghurt in Japan als kaspischer Seejoghurt oder Alio-Joghurt wegen ihrer intensiv beworbenen Gesundheitsvorteile äußerst populär. Ich glaube, dass dies alles Fehldarstellungen sind. Ich höre öfter von Leuten, die Joghurt essen, dass der Zustand ihres Darmes sich verbessert, dass sie nicht mehr verstopft sind und dass sie schlanker werden. Und sie glauben, dass dies eine Wirkung des Lactobacilli im Joghurt ist. Jedoch ist dieser Glaube an die positive Effekte des Lactobacilli von Anfang an fragwürdig. Lactobacilli existiert auch so im menschlichen Darm. Diese Bakterien sind normalerweise vorhandene Darmbakterien. Der menschliche Körper hat ein Abwehrsystem gegen Bakterien und Viren, die von außerhalb kommen, dass sogar Bakterien, die eigentlich gut für unseren Körper sind, wie Lactobacilli, auch die körpereigenen Abwehrkräfte abgetötet werden, wenn sie nicht aus dem eigenen Körper stammen. Der erste Abwehrmechanismus ist die Magensäure. Wenn Lactobacilli aus dem Joghurt in den Magen kommt, werden die meisten von der Säure abgetötet. Aus diesem Grund haben die Firmen manche Joghurts verbessert und vermarkten sie mit der Fangphrase Lactobacilli, die ihren Darm erreichen. Was das so ist und diese Bakterien tatsächlich den Darm erreichen, können sie wirklich mit dem körpereigenen Bakterien Hand in Hand arbeiten? Der Grund, warum ich diese Behauptung in Frage stelle, ist, dass im klinischen Bereich die Darmgesundheit jener Leute, die Joghurt essen, am schlechtesten ist. Ich vermute stark, dass selbst wenn Lactobacilli im Joghurt den Darm lebend erreicht, sie der Darmflora dort nicht verbessern, sondern stören. Warum glauben dann viele Leute, dass Joghurt ihre Gesundheit effektiv verbessert? Für viele scheint Joghurt die Heilung für Verstopfung zu sein. Diese Heilung ist jedoch eine milde Form des Durchfalls. Das funktioniert auf die folgende Weise. Erwachsenen fehlt die entsprechende Menge jenes Enzyms, das Laktose abbauen kann. Laktose ist der Zucker von Milchprodukten, aber Laktase, das Enzym, das Laktose abbaut, verringert sich, je älter wir werden. Das ist natürlich, weil Milch etwas ist, das nur Säuglinge trinken, nicht Erwachsene. In anderen Worten, Laktose ist ein Enzym, das von Erwachsenen nicht gebraucht wird. Joghurt enthält sehr viel Laktose. Wenn man daher Joghurt isst, kann es wegen dem Mangel an Laktaseenzymen nicht ordentlich verdaut werden, was zu Verdauungsstörungen führt. Kurz gesagt, viele Menschen entwickeln milden Durchfall, wenn sie Joghurt essen. Daher wird dieser milde Durchfall, der eigentlich die Ausscheidung von stagnierendem Stuhl ist, der sich bis zu diesem Zeitpunkt im Darm angesammelt hat, irrtümlich als Heilung für Verstopfung angesehen. Der Zustand ihres Darmes wird sich verschlechtern, wenn sie jeden Tag Joghurt essen. Ich kann das basierend auf meinen klinischen Untersuchungen mit Stuhls und Binde ich kann das basierend auf den klinischen Untersuchungen mit Sicherheit sagen. Wenn Sie jeden Tag Joghurt essen, sollte der Geruch Ihres Stuhls und die Winde immer intensiver werden. Das ist ein Anzeichen dafür, dass das Milieu in Ihrem Darm sich verschlechtert. Der Grund für den Geruch ist, dass im Darm Toxine gebildet werden. Auch wenn Leute über diese gesunden Auswirkungen von Joghurt im Allgemeinen reden und Joghurt Erzeuger loben ihre Produkte üblicherweise hoch, ist es in der Realität aus vielen Aspekten gesehen nicht gut für den Körper. Also so viel zu Joghurt.
Das heißt, man spürt eine Änderung, man muss schneller auf Toilette gehen und deswegen bekommt man das Gefühl, ja, Milch macht etwas Gutes mit einem, wo es eigentlich nichts Gutes macht, halt eben durch den gemilderten Durchfall, den man da bekommt.
Und dieser Abnehmeffekt, den die Leute, die regelmäßig Joghurt essen, verspüren, ist natürlich darauf zurückzuführen, dass der Körper keine echte Nahrung bekommt und somit keine Nährstoffe und natürlich muss er dann eigenes Gewebe abbauen. Das ist wirklich kein gesundes Abnehmen.
Genau. Ja, also hat mir... Maria?
Das Schlimme ist nur, dass das so auf dieser... auf so viel Desinformation beruht.
Ja.
Aber weiß denn jemand, warum Milch dann so gehypt wurde? Wann kam, weiß das jemand, wann das aufkam überhaupt? Also gut, wir hatten jetzt vorhin Werbung gehört in den 90er Jahren, aber ich glaube, es fand schon früher statt, das Milch.
Also 60er Jahre habe ich irgendwie gelesen.
Das könnte sein, wo die ganze Industrie so hochgefahren wurde, aus den USA startend und dann natürlich in den restlichen Industrieländern auch.
Ja. Also auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann, also im Zuge des Wiederaufbaus, wird es dann so alles hochkommen.
Die Industrie wurde immer mehr aufgebaut, immer größer, steckt immer mehr Geld drin.
Und das größte Hauptargument ist ja auch, dass Milch einen mit Kalzium versorgt, oder? Das ist ja auch was, ein Werbespot ganz am Anfang vorgespielt haben. Ist das wirklich so? Weiß das jemand?
Genau, und das ist ebenfalls ein Mythos. Das steht auch im Artikel von Gabriela und der Auszug lautet folgendermaßen: Warum das Trinken von zu viel Milch Osteoporose hervorruft. Das größte Missverständnis rund um Milch ist, dass sie hilft, Osteoporose vorzubeugen. Da der Kalziumgehalt in unserem Körper mit dem Alter sinkt, wird unser angeraten, viel Milch zu trinken. Aber das ist ein großer Fehler. Das Trinken von zu viel Milch erzeugt eigentlich Osteoporose. Es wird gemeinhin geglaubt, dass das Kalzium in der Milch besser absorbiert wird als das Kalzium in zum Beispiel kleinen Fischen, aber das ist nicht völlig wahr. Die Kalziumkonzentration im menschlichen Blut beträgt normalerweise 9 bis 10 Milligramm. Wenn Sie doch Milch trinken, steigt die Kalziumkonzentration im Blut plötzlich an. Obwohl das auf den ersten Blick so aussieht, als ob sehr viel Kalzium absorbiert wird, hat dieser Anstieg im Blut seine Nachteile. Wenn die Kalziumkonzentration im Blut plötzlich ansteigt, versucht der Körper, diese abnormale Situation auszugleichen, indem Kalzium über die Nieren in den Urin ausgeschieden wird. In anderen Worten, wenn Sie wegen Kalzium Milch trinken, bewirkt das ironische Gegenteil, nämlich eine verringerte Kalziumkonzentration im ganzen Körper. Alle vier Länder, die Milch am meisten konsumieren, Amerika, Schweden, Dänemark und Finnland, haben die meisten Fälle von Hüftfrakturen und Osteoporose. Im Kontrast dazu enthalten kleine Fische und Meeresalgen, die Japaner seit Ewigkeiten essen, eine Form von Kalzium, die nur langsam absorbiert wird, sodass die Kalziumkonzentration nicht ansteigt. Darüber hinaus gab es in jenen Zeitperioden, wo die Leute dort keine Milch tranken, fast keine Fälle von Osteoporose. Sogar heute noch, wo die Leute nicht regelmäßig Milch trinken, hört man nicht viel über Osteoporosefälle dort. Der Körper kann das notwendige Kalzium und die notwendigen Mineralien durch die Verdauung von kleinen Schrimps, Fisch und Meeresalgen absorbieren. Und nicht durch Milch.
Und noch ein Mythos, und was für ein großer. Ich kann mich noch erinnern, als Kind habe ich natürlich auch Milch getrunken. Und hatte ich eine Oma, und die hatte mal zu mir gesagt, weil die hatte Osteoporose. Und die hat zu mir gesagt, also wenn ich nochmal ein Leben habe, nicht, dass sie an Reinkarnation oder so geglaubt hat, aber sie meinte, würde ich hier nochmal von vorne anfangen und nochmal leben, dann würde ich genau wie du richtig viel Milch trinken, damit ich keine Osteoporose bekomme.
Also genau das Gegenteil von dem, was wirklich zutrifft, ne?
Und
es ist, selbst wenn das Kalzium in der Milch ankommen würde im Körper und auch im Körper etwas bringt, würde noch ein ganz anderes, ganz wichtiges Mineral fehlen, und zwar Magnesium. Ja. Weil es halt einseitig, dass man das Kalzium nur aufnimmt, und der Gegenspieler davon ist halt Magnesium, was den Körper wieder beruhigt oder allgemein die Muskeln entspannt. Und das wird halt auch immer vergessen. Ganz mal, um kurz abzuschweifen, sehr viele Magnesium-Ernährungsergänzungsmittel bekommen, aber viele sind auch nicht wirksam, weil einfach der Darm kaputt ist und wir können das auch gar nicht mehr aufnehmen. Zum Beispiel Magnesiumoxid müsste das, glaube ich, sein, was...
Magnesiumsterat, glaube ich.
Genau, was die bekannteste Form ist, wenn man einfach mal in den Drogeriemarkt schaut. Und
ja, so dieses das Magnesium, einfach nicht. Genau, das hilft gar nicht. Also wenn Sie, die Zuhörer, mit Magnesium supplementieren wollen, dann besorgen Sie sich am besten Magnesiumcitrat oder Malat.
Oder ganz einfach, was ich damals gemacht habe, ist Magnesiumchlorid. Ja. Das bekommt man auch relativ günstig, auch medizinisch rein. Keine Ahnung, wie viel Euro, 10 Euro für mindestens ein Kilo. Und ich habe das halt immer über die Haut aufgenommen. Ich habe das ja gemischt mit destilliertem Wasser und dann auf die Haut aufgesprüht, weil da es halt viel eher an den Körper ankommt und dort, wo es hin soll, wenn man jetzt gerade Krämpfe hat oder so, als alle anderen Sorten, die erstmal über den Darm gehen muss, der eventuell noch beschädigt ist, einfach durch unsere kohlenhydratreiche Ernährung.
Vor allem durch Gluten.
Genau.
Das heißt, wenn Sie auf Milch verzichten und zusätzlich noch Probleme mit Gluten haben sollten, was eigentlich die meisten Menschen heutzutage haben, da sich der Weizen, von dem das Gluten kommt, über die Jahrzehnte so extrem verändert hat, dass der Mensch den Weizen, also das Gluten und die ganzen Inhaltsstoffe, die im Weizen sind, nicht mehr wirklich verdauen kann. Das heißt, sollten Sie auf Milch verzichten wollen, was wir Ihnen auf jeden Fall ans Herz legen, dann sollten Sie vielleicht auch in Bezug auf Gluten schauen, ob Sie das auch runterschrauben.
Genau. Die Sache ist halt nur, also wie gesagt, die Frage ist natürlich auch, gibt's nicht einen Test? Natürlich gibt's wahnsinnig viele Bluttests, wo man halt Milchallergie oder Laktoseintoleranz, Glutensensitivität oder Zöliakie testen kann. Bloß oftmals sind halt, wie ich gerade sagte, einfach, man ist nur empfindlich gegenüber gewissen Stoffen, aber die trotzdem dann zu einer, jetzt bei Gluten zum Beispiel, zu einer Zöliakie führen können. Das heißt, diese kleine Empfindlichkeit oder Sensitivität gegen Gluten oder Laktose kann dann irgendwann wirklich zu Krankheiten führen. Das ist ein, wie wir es schon hatten, ein schleichender Prozess. Deswegen ist halt wirklich, man kann es nur ausprobieren. Tests sind nie genau oder fast nie genau.
Es gibt viele falsche Testergebnisse. Also diese, das zum Beispiel allein, es gibt diesen Test für Gluten und der kann aber nur positiv ausfallen, wenn man Gluten isst und der Schaden im Darm gerade geschieht. Ja, das heißt, das ist schon mal, das heißt, man muss sich schaden, bevor der Test sagt, ja, positiv, Gluten schadet Ihnen.
Genau.
Dr. Karasian, der auch ein Buch geschrieben hat, Why Isn't My Brain Working? Das gibt's leider nicht auf Deutsch. Stellt auch ganz klar dar, dass Gluten, wenn man jetzt zum Arzt geht und auf Gluten testet, dass man dort nur einen bestimmten Teil von der Glutenintoleranz testet und der Großteil überhaupt nicht aufgeführt wird. Das heißt, wenn man auf Gluten zum Beispiel testen will, muss man eine ganze Reihe von Tests machen. Die Liste ist, glaube ich, ziemlich lang, 5 oder 6 Tests, um zu sehen, ob man wirklich intolerant ist. Und die meisten Ärzte
wissen davon gar nichts
und werden diese komplette Palette der Tests in Bezug auf Gluten gar nicht durchführen. Und vermutlich ist es dann auch ähnlich in Sachen Milchintoleranz.
Ja, es muss auf jeden Fall ähnlich sein, würde ich sagen. Und es ist halt auch, ja, man muss es halt einfach selber ausprobieren. Hilft es einem? Verbessert sich das Gefühl? Natürlich gibt es dann viele Argumente, was man auch immer wieder in den Nachrichten liest. Ja, ist doch alles eine Einbildung. Das wirkt alles nicht. Man kann ruhig Brot essen, man kann ruhig Milch trinken. Aber jeder muss es für sich selber testen. Hilft es mir wirklich? Aber die Sache ist halt, was auch Dr. Karasian meint, was Phil gerade angesprochen hat, man muss halt dann vollkommen drauf verzichten, weil man kann nicht ein bisschen schwanger sein, sondern man ist entweder schwanger oder ist eben nicht schwanger. Und in diesem Fall entweder ist man erwähnt man sich vollkommen ohne Laktose oder Gluten. Oder eben man isst trotzdem noch, weil es teilweise Monate dauern kann, bis diese Stoffe überhaupt aus dem Körper raus sind und bis man überhaupt Veränderungen spüren kann.
Ja, bei Gluten sagt man, dass es 6 Monate dauert, bis alle Immunreaktionen abgeklungen sind und der Darm wieder und Körper geheilt ist. Und bei Milch und Milchprodukten sagt man, das dauert 3 Monate. Das ist eine ganz schöne lange Zeit.
Und selbst geringe Mengen können wieder diese Symptome hervorrufen und den Magen-Darm-Trakt entzünden.
Genau. Also und diese Entzündung ist ja nicht nur im Darm, sondern trägt sich ja fort aufs Gehirn.
Ja.
Und das Interessante hier, das ist auch von dem Dr. Karazian, der hat erzählt, dass es ja im Körper, wenn wir da Autoimmunreaktionen haben, ne, wir erinnern uns, Autoimmunreaktionen führen zu diesen ganzen Zivilisationserkrankungen. Und im Körper selbst haben wir ja dann die T-Suppressorzellen, die dann überschießende Autoimmunreaktionen wieder runterfahren können. Aber sobald der Darm entzündet ist, entzündet sich auch das Gehirn. Und im Gehirn gibt es solche T-Suppressorzellen nicht. Das heißt, diese Entzündungsreaktion im Gehirn, wenn sie dann einmal losgetreten ist, die schreitet nur immer und immer und immer weiter fort.
Und die Person selber merkt davon meistens gar nichts und wundert sich, warum das Gedächtnis nachlässt und führt es auf das Alter zurück. Was wir auch ständig hören, wenn man älter wird, dann ist es normal, dass man Gedächtnis verliert, dass man sich an nichts mehr erinnern kann, was nicht der Fall ist.
Genau. Und wie gesagt, es ist halt, ist auch wirklich nicht so leicht, halt auf diese Sachen zu verzichten. Und es ist halt nicht nur ein Faktor, sondern viele Faktoren, die halt beachtet werden müssen. Und leider, wir wissen halt viele Ärzte darüber nicht Bescheid. Das heißt nicht, dass wir die besseren Ärzte sind oder so, aber dass man einfach halt noch mehr Wissen ansammeln muss, okay, und halt selber ausprobieren muss. Geht's mir damit besser?
Und, ja gut, teilweise sind die Ärzte auch in dem System groß geworden. Also sie haben nichts anderes gelernt im Studium und die ziehen einfach das durch, was sie vom System so mitbekommen haben und denken wahrscheinlich auch, dass das so richtig ist. Aber wenn sie sich mal ein bisschen im weiteren Spektrum informieren würden, dann würden sie schnell feststellen, dass Milch, Zucker und Gluten extreme Folgen für den Menschen haben kann. Nicht nur für den Magen-Darm-Trakt und für alle möglichen Krankheiten, die wir heutzutage haben, sondern auch für das Gehirn selbst.
Maria, du wolltest was sagen?
Ja, also manche Ärzte, die haben bestimmt auch Angst, dass wenn sie jetzt ernstlich irgendwas dagegen sagen würden oder dagegen vorgehen würden, dass ihnen dann vielleicht die Approbation entzogen werden könnte oder dass sie dann nicht mehr praktizieren dürften. Weil die Milchindustrie, die ist ja auch sehr stark. Genauso wie auch die Zuckerindustrie oder Landwirtschaft, die mit Getreide zu tun hat.
Ja, der Druck auf die Ärzte ist enorm. Speziell, wenn sie sich alternativ umschauen und feststellen, dass alternative Methoden vielleicht sehr wirksam sein könnten und das System versucht halt, sie wieder in die Reihe zu kriegen und
ja. Und es ist auf keinen Fall verwunderlich, also ich kann das durchaus verstehen, dass man sich dann auch so verhält. Vielleicht wissen auch viele Ärzte einfach auch viel mehr, aber sie können einfach nicht aus diesem System raus, weil sie brauchen halt Patienten, müssen halt auch von etwas leben. Das ist durchaus möglich. Und eine andere Sache ist auch noch, gerade wenn man wissenschaftlich arbeitet, viele werden dann noch keine Gelder bekommen, um alternative Studien zu finanzieren. Zum Glück gibt es halt immer welche, die auch die Chance haben und auch kritische Sachen rausbringen, dass halt Gluten zum Beispiel schlecht ist und so weiter. Aber oftmals ist es auch wirklich ein großes Geldproblem, weil Wissenschaft funktioniert leider nur mit Geld und es werden halt nur die finanziert, die halt auch in eine Richtung gehen, in die alle anderen auch gehen, was eigentlich sehr traurig ist, dass halt kaum kritische Fragen gestellt werden können, weil es einfach kein Geld dafür gibt, um zu forschen und sich Zeit zu nehmen.
Dazu fällt mir gerade was ein, und zwar gab es mal, da war ich noch Kind, einen Freund der Familie und der hat Ernährungswissenschaften studiert. Und als er dann fertig war, hat er nur einen einzigen Kommentar abgelassen. Er hat so den Kopf geschüttelt und so abgewinkt und meinte, alles, was uns erzählt wird, was gesund ist, das stimmt alles überhaupt nicht. Das ist genau das Gegenteil. Er hatte damals nicht mehr gesagt, ich war auch noch ein Kind, hatte nicht nachgefragt. Und da stellt sich jetzt für mich gerade auch die Frage, inwiefern es da doch schon Zugang gibt zu diesen Informationen, weil er war studieren und er hat davon erfahren. Zumindest, ich weiß jetzt nicht in welchem Ausmaß, aber
in welchem Jahr war das ungefähr?
In den frühen 90ern.
Frühen 90ern. Und seitdem ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer geworden. Also die Möglichkeit besteht. Die Information ist da. Im Internet, in vielen Büchern, in vielen Publikationen. Aber sie ist halt nicht so direkt erreichbar, weil sie halt einfach nicht ins System passt. Und
ein anderes Problem ist auch noch gerade, wer halt nicht studiert oder an einer Universität ist, kommt auch an viele Studien nicht ran.
Oh ja.
Weil kostet Geld, ein Artikel paar 30 Euro und wenn man Student ist, hat man natürlich Zugang zu vielen Datenbanken, sei es jetzt Springer oder sei es irgendwelche anderen großen Magazine. Und an was einfach ein Otto Normalbürger nicht rankommt leider. Wissen ist beschränkt und nur für bestimmte Leute und nicht für jeden frei zugänglich leider. Dennoch gibt es immer Ausnahmen halt. Es werden viele Sachen auch veröffentlicht, in die man rankommt, aber halt nicht immer an den kompletten Studien.
Ja, also manchmal, also da werden ja dann halt auch also PDFs wieder von anderen Wissenschaftlern einfach im Internet veröffentlicht, also wo das jetzt bei einem anderen Verlag also unglaublich viel Geld kosten würde. Oder man kann sich auch als das habe ich zum Beispiel gemacht. Also als gewöhnlicher Normalbürger, also bei der Universitätsbibliothek registrieren lassen.
Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, das stimmt. Ja, es gibt immer Wege, aber die sind halt nicht so leicht und man muss sie halt kennen und viele kennen sie halt leider nicht. Und natürlich noch ein ganz großes Problem, die Wissenschaftssprache ist auf Englisch. Es gibt natürlich auch viele Sachen in Deutsch, aber fast alles wird in Englisch publiziert heutzutage, weil es die Weltsprache Nummer 1 ist. Ja. Gut, ja, haben wir noch etwas dazu? Ärzte, ja, ist verständlich, dass sie vielleicht auch nicht alles machen können, wissen können, logischerweise, kann man auch nicht. So, zum Thema Milch, haben wir da noch was?
Vielleicht noch was zu diesem, zu den Opioiden in Casein und Gluten. Also, bei den unverdauten Peptiden aus der Milch, welche durch die Darmwand in den Organismus eindringen, handelt es sich genau genommen um Opioide Exorphine bzw. Opioidpeptide, die in Verbindung mit den Opioidrezeptoren im Gehirn eine ähnliche Wirkung im Nervensystem freisetzen wie Morphin. Und dieses medizinisch eingesetzte Opiat gilt immerhin als eines der stärksten Schmerzmittel. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man das isst und man hat dann ein berauschtes Gefühl, wie bei anderen Rauschmitteln, aber wozu diese Opioide führen, ist einfach diese Abhängigkeit, die Sucht. Und das erklärt natürlich wiederum auch, warum es so schwierig ist, das überhaupt mal wegzulassen. Ja, man wird so süchtig danach, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie, was isst du denn, wenn du kein Gluten und keine Milch zu dir nimmst? Ja, das wird unvorstellbar. Und man spricht aufgrund dieser vergleichbaren Reaktion im Körper auch von Casomorphinen. Und die Gliadine im Weizen sind noch berauschender als das Casein in Milchprodukten und führen aber zur gleichen Sucht, also auch zu so einer starken Suchtreaktion. Und was interessant ist, diese Wirkkraft von Gliadinen, die auch Gliadorphine genannt werden, sollen bis zu 100-mal stärker wirken als jene von Morphin. Zwar verschleiert dieser Rausch unsere Sinne nicht wie etwa Drogen, wie schon gesagt, sondern es ist einfach diese Nahrungsmittelsucht, die entsteht. Das heißt Käse, Milchschokolade, Nudeln, Brot, das sind diese klassischen Nahrungsmittelsüchte, die uns ein Wohlgefühl signalisieren und im Grunde aber schlichtweg unsere Sinne betäuben und schläfrig machen. Und setzt man das jetzt in Verbindung dazu, wenn wir uns überlegen, unsere Grundnahrungsmittel schläfern uns ein und betäuben uns, während unsere Politiker auf der politischen Bühne die schlimmsten Verbrechen überhaupt begehen und uns belügen. Und dann sind wir noch nicht mal, ist der Großteil der Menschen nicht imstande, klar zu denken. Dann macht das alles natürlich noch viel leichter.
Weil die Gesundheit betroffen ist.
Die Gesundheit ist betroffen. Die Menschen praktisch werden in ihrer Fähigkeit, klar zu denken, einfach beschnitten. Und somit ist es viel schwieriger, diesem ganzen Geschehen zu folgen und es zu durchblicken und vielleicht auch Interesse daran zu haben.
Ich glaube, das hat auch dieser russische Wissenschaftler herausgefunden,
Pavlov,
genau, der Hunde verschiedenen Tests unterzogen hat und festgestellt hat, wenn die Hunde körperlich, also gesundheitlich beeinträchtigt sind, dann fällt es viel leichter, diese Hunde zu kontrollieren. Also der Grundbaustein, um Menschen kontrollieren zu können, um sie einzuschläfern sozusagen, ist die Gesundheit.
Ja. Und ob es nun bewusst oder unbewusst gemacht wird, ist natürlich jetzt die Frage, da können wir spekulieren, aber ja, über unsere Ernährung geht's standardisierte Ernährung geht es uns auf jeden Fall nicht besser. Im Gegenteil, man ist schwach und man kann leichter gebrochen werden und ja. Maria?
Ja, also ich wollte nur sagen, es ist wirklich ein großes Problem, also weil diese die Menschen werden dadurch vernebelt. Das sind so viele Sachen, also die auf unsere Ernährung zurückgehen können. Also was man gar nicht vermuten könnte. Mhm. Zum Beispiel also nicht nur körperliche Zustände, auch psychische.
Ich glaube, wir können auch alle von unserer eigenen Erfahrung berichten in Bezug auf Gluten und Milch und was das für einen enormen Effekt hat, wenn man es dann wirklich selber mal ausprobiert und nicht nur darüber liest und sich denkt, ja, wenn man das macht, was soll das für Auswirkungen haben? Mhm. Also die einzigste Möglichkeit, um wirklich festzustellen, wie diese Produkte auf einen wirken, wie dieses Milchprodukte auf einen wirken, ist es selber den Schritt zu gehen und es mal für eine Zeit auszuprobieren und zu merken, was es für Effekte sowohl psychisch als auch körperlich auf sich hat. Ne?
Genau, wobei man sagen muss, dass zuerst natürlich erst die Entzugssymptome kommen. Man hat dann nur noch Heißhunger darauf und das ist erstmal ganz schwierig. Und wie wir aber schon in unserer Show über die ultrasimple Ernährung erklärt haben, das dauert ein paar Tage an, ist unterschiedlich bei jedem, aber danach merkt man dann die Unterschiede. Man muss einfach durchhalten und sich das anschauen.
Es gehört einfach dazu. Genauso wie es bei jeder Droge dazu gehört, dass wenn man davon loskommt, erstmal Entzugssymptome auftreten.
Ja, das ist auch sogar beim Kaffee so. Und was noch interessant ist, gab es Studien zu Autismus, wo sie praktisch Ernährungstherapie angewendet haben, und zwar eine gluten- und caseinfreie Ernährungstherapie. Und zwar bei autistischen Kindern. Und bereits in den 1960er Jahren von dem amerikanischen Neuropathologen Dr. F.C. Dohen. Und die ersten wissenschaftlichen Belege folgten dann 1981 durch den norwegischen Wissenschaftler Karl Reichelt, der im Urin von autistischen Kindern Spuren von opioiden Peptiden nachgewiesen hat. Und dann wendete der Dr. Reichelt eine gluten- und caseinfreie Ernährungstherapie an, sowohl bei Autisten als auch bei Schizophrenieerkrankten. Und das führte zu einer deutlichen Besserung der Symptome. Und außerdem gab es auch Studien am Penn State College of Medicine. Und dort wurde ebenfalls eine gluten- und caseinfreie Ernährung angewendet. Und das Resultat dort war eine deutliche Besserung des Sozialverhaltens von autistischen Kindern, zum Beispiel Sprachproduktion und Augenkontakt. Und zwar war das unter dem Forschungsteam von Dr. Laura Cusino-Klein. Und die beteiligte Medizinstudentin Christine Penisi erklärte, Untersuchungen haben ergeben, dass autistische Kinder in der Regel häufiger von einer Gluten- und Caseinunverträglichkeit betroffen sind als gesunde Kinder. Wir nehmen an, dass Peptide im Gluten und Casein bei Autisten eine Immunreaktion hervorrufen, die sowohl Symptome einer Glutenunverträglichkeit als auch Verhaltensstörungen auslöst. Also, und selbst wenn Haut- und Bluttests auf Gluten- und Caseinunverträglichkeit negativ ausfallen, können diese Allergene im Darmtrakt eine Immunreaktion auslösen, die zu Verhaltensstörungen führen. Ja, also da haben wir es wieder. Es wirkt sich auf die Psyche, aufs Verhalten und so weiter aus. Und bei Autisten können sich die Symptome entsprechend verschlimmern, denn es bestehen starke Verbindungen zwischen dem Darm, zwischen dem im Darm lokalisierten Immunsystem und dem Gehirn. Und da sagt die Klein wieder, mit einer gluten- und caseinfreien Ernährung werden Entzündungsprozesse und Unwohlsein reduziert. Dadurch werden die Hirnvorgänge bei Autisten beeinflusst und das zeigt sich eine größere Empfänglichkeit gegenüber Therapien. Das heißt hier wieder, das Fundament der Gesundheit im Menschen fängt auf der körperlichen Ebene an. Wenn da was nicht stimmt, dann übersetzt sich das auf alle anderen Ebenen. Also neurologisch, psychologisch, emotional und Verhalten. Es ist schon der Hammer, wenn man mal drüber nachdenkt. Und gerade wenn man sich die Psychiatrie anschaut,
absoluter Wahnsinn, ja.
Dass dann die Menschen halt mit Medikamenten vollgestopft werden. Wobei die Ursache ganz woanders liegt.
Wo halt wieder einfach nur Symptome behandelt werden. Wenn jemand Depression hat, einfach das Mittel gegeben werden, damit es ihm besser geht, damit er halt mehr keine Ahnung, jetzt von der Gehirnchemie gewisse Substanzen gebildet werden, damit er sich besser fühlt, anstatt wirklich auf die Ursache zurückzukommen oder auf mögliche Ursachen natürlich, halt Gluten und halt Milch zum Beispiel. Ja. Genau, also kann man halt sagen, also Casein ist das Protein der Milch, ist mit einem Bösewicht, der sehr viel anrichtet. Aber warum ist denn Milch noch schlecht? Also ich hab dann noch ja Laktoseintoleranz. Wollen wir das noch kurz ansprechen? Also
ja, das haben wir ja teilweise auch schon im Joghurt erwähnt, diese Laktose. Mhm. Speziell im Joghurt ist so hoch konzentriert, dass der Körper hat generell keine Enzyme, nachdem er aus dem Babyalter herauskommt, diese Laktose überhaupt zu verarbeiten. Das heißt, wenn man Produkte mit Laktose zu sich nimmt, die nun mal in Milch vorhanden sind und im speziellen Joghurt und andere verarbeitete Milchprodukte, die das dann nochmal konzentrieren, dann kann der Körper damit nichts anfangen und bekämpft diese Laktose sogar.
Mhm. Genau, und dafür gibt es natürlich auch wieder Mittelchen, dass man Tabletten schluckt, um halt dann ein bisschen Schokolade essen zu können zum Beispiel.
Laktase,
genau. Also okay, Laktoseintoleranz. Dann natürlich ein ganz großes Thema, warum Milch auch schlecht ist, nicht gut ist, böse ist, was auch immer, ist natürlich auch die Haltung der Kühe.
Oh ja.
Weil man könnte sagen, man trinkt eigentlich, wenn man jetzt Milch jeden Morgen trinkt oder irgendwann, man trinkt einen Hormoncocktail.
20 Medikamente in einem Glas Milch.
Ja.
Was ja auch nicht verwunderlich ist, denn wenn eine Kuh, die auf der Weide steht oder die gefüttert wird mit genmanipulierten Getreide oder sonstigen, dann wandert das natürlich direkt in die Milch, weil die Milch ja dafür verantwortlich ist, das spätere Kalb so gut wie möglich mit allen Nährstoffen zu versorgen. Mhm. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass der Körper der Kuh oder generell alle Säugetiere sich in der Milch besonders viel ansammelt, was durch die Nahrung aufgenommen wird, weil einfach von der Natur aus so vorgegeben ist, dass die Milch die besten Nährstoffe, also alles, was man aufnimmt, direkt an das Kalb weitergeben soll.
Darum ist es ja auch so problematisch, wenn jetzt das Stillen an sich ist ja was Gesundes und wichtig für den Säugling, auch bei Menschen. Ja, auch das, genau. Nur wenn die Mutter noch nie eine Entgiftung gemacht hat, dann kommen alle Schadstoffe mit der Muttermilch direkt zum Säugling.
Mhm.
Und so ist es natürlich ähnlich auch bei der Kuh. Und einmal, wir haben Antibiotika, andere Medikamente, genmanipulierte Futtermittel. Die Kühe selbst werden wirklich kuhunwürdig gehalten. Mhm. Also sie sind angebunden. Sie dürfen sich nicht bewegen, sie werden trainiert, dass sie einen Schritt zurückgehen, damit sie ihren Kot ablassen. Und wenn sie diesen Schritt nicht zurücktun, dann gibt es so Stromschläge, damit sie sich erinnert, sie muss diesen Schritt tun.
Also die Kuh ist unter Dauerstress und das setzt sich
Dauerstress und die Milch. Das sind natürlich die Stresshormone, die sind natürlich im Tier sowie auch in der Milch drin. Inwiefern das gesund sein soll, weder für das Tier noch für den Menschen, ist natürlich fraglich. Also es ist reine Quälerei, eine Tierquälerei. Die wurden so gezüchtet, dass die Euter riesig groß sind und die sind wirklich nur reine Produktionsmaschinen.
Und es hat auch, wie man ganz am Anfang schon sagt, nichts mehr mit der Natur zu tun. Die Milch ist dazu da, damit halt ein Kalb versorgt werden kann die erste Zeit, bis es halt selber Gras fressen kann und halt über mehrere Mägen sich ernähren kann. Und da wird es halt künstlich der Milchstatus, damit die Milch produziert wird, aufrechterhalten mit Hilfe von Hormonen, das in Schwangerschaft simuliert wird oder durchgeführt wird. Ne?
Ja, da wird halt viel mehr produziert, als dann eigentlich gebraucht wird, also wie das von der Natur eigentlich vorgegeben ist.
Mhm. Ja. Genau.
Überproduktion, ja.
Ich habe hier noch einen Artikel gefunden auf SWOT darüber, der heißt, immer mehr wissenschaftliche Studien bestätigen, Milch verursacht vielfältige schwere Krankheiten. Da kann ich einmal kurz zusammenfassend sagen, einmal Milch schadet den Knochen, das haben Studien festgestellt. Wir haben ja vorher schon gesagt, die führt zur Osteoporose und kann auch das Risiko von Knochenbrüchen erhöhen. Denn Milch fördert Entzündungsprozesse und Entzündungsprozesse sind ja die Ursache all der Zivilisationskrankheiten oder Krankheiten generell. Und zwar bei den Entzündungsprozessen, die dort durch die Milch ausgelöst werden, da geht es um die in der Milch enthaltenen Kohlenhydrate, Laktose und Galaktose, die als entzündungsfördernd gelten. Und zum Beispiel zeigten auch die Studie von Professor Michaelsons, dass die Blutanalysen der Milchfans wiesen erhöhte Entzündungswerte sowie einen erhöhten oxidativen Stresspegel auf. Und das heißt, Milch steht sogar mit einem verfrühten Tod in Verbindung. Das war eine andere Studie. Und dann Diabetes hat mir schon erwähnt, Diabetes durch Milch. Und da war noch was. Genau. Und zwar Milch in der Kindheit. Da gab es auch noch eine Studie zu. Also wenn viel Milch in der Kindheit getrunken wird, wurde auch nachgewiesen, dass das zu vermehrten Knochenbrüchen im Alter führt. Und noch irgendwas, was noch nicht erwähnt?
Ich glaube, wir haben noch vieles nicht erwähnt. Mhm. Wenn ihr euch mal bei Sotten ein bisschen umschaut, dann werdet ihr viele Artikel zu dem Bereich Milch finden. Mhm. Einfach Milch eingeben in die Suchfunktion und dann findet ihr sehr viele Artikel darüber. Genauso wie über Gluten und Zucker.
Ich habe hier noch was über, genau das hatte ich gerade gesucht, über die Darmbeschwerden bei Säuglingen oder generell Beschwerden bei Säuglingen, die ja heutzutage immer öfter, wenn Mütter da nicht stillen wollen oder können, dann wird den Säuglingen ja Milch angerührt aus Kuhmilchpulver zum Beispiel. Und dann gibt es halt solche ganz häufigen Symptome wie laufende und verstopfte Nasen, immer wiederkehrende Mittelohrentzündungen, die so schmerzhaft sind, dass Kinder dann nächtelang weinen. Und das ist einfach mittlerweile so häufig, dass anscheinend die meisten Menschen das als zum Kindsein dazu zählen. Und im Erwachsenenalter ist es halt auch ganz normal geworden, dass pro Jahr man mehrere Erkältungen hat und keiner wundert sich drüber, obwohl diese Verschleimung eben durch Milchprodukte entsteht. Sowie auch zum Beispiel Asthma, Bronchitis, Heuschnupfen, das ständige Räuspern gehören auch schon zur Normalität. Und auch Neurodermitis und Schuppenflechte. Und dann vielleicht kennt ihr das, wenn Säuglinge mit nässendem Windelekzem schreiend in der Wiege liegen oder dass es viele juckreizgeplagte Erwachsene gibt, die dann zum Hautarzt gehen und dort Cortisonsalben verschrieben bekommen. Und oder frisch gebackene Eltern, die dann durch endlos scheinende Koliken ihrer Kinder, die einfach nicht wissen, woher es kommt, und dann die Kinder leiden, die Eltern schlagen sich die Nächte um die Ohren und schüttet dann aber ihren Kindern weiterhin dieses Milchpulver. Ja, und, also es ist wirklich, wirklich traurig.
Mhm. Ja. Das stimmt.
Ja, was ich noch gerne sagen würde, ist, ich habe ja noch einen kurzen Textauszug von Zentrum der Gesundheit aus dem Jahr 2015, das halt einfach mit diesem Zusammenhang Muttermilch von Kühen für Menschen, das war ganz witzig geschrieben, ich lese sie mal einfach vor. Und so können Sie sich sicher unschwer den wenig begeisterten Gesichtsausdruck einer Wolfsmutter vorstellen, wenn plötzlich eine völlig im Trend lebende Spitzmausmama mit dem Vorschlag auftaucht, ihr doch ein wenig von ihrer so gesunden Wolfsmilch zu überlassen. Da sie sich auch aus figurtechnischen oder sonstigen Gründen entschlossen hätte, selbst nicht zu säugen, beziehungsweise schon eher mit diesem zeit- und nervenraubenden Akt abgeschlossen hätte. Ferner müsse die Wölfin aber gleichzeitig ihre eigenen Kinder weggeben, da die gesamte Spitzmaussippe beschlossen habe, jetzt verstärkt Wolfsmilch zu trinken, um groß und stark zu werden natürlich, und für die Wolfswölpen dann nicht mehr genügend Milch vorhanden wäre. Die Spitzmaus wäre mit hundertprozentiger Sicherheit und in atemberaubender Geschwindigkeit entweder zum Teufel gejagt worden oder, was vielleicht wahrscheinlicher wäre, in Sekundenschnelle verputzt worden. Muss ja Wölfe an sich haben. Ob sie Mäuse fressen, ist was anderes. Nur, Weil die Kuh ein solch duldsames, spendables und überdies vegetarisches Wesen ist, tat sie dies nicht auch mit den Menschen. Als er in derselben Angelegenheit seinerzeit an ihre Tür klopfte und sie um Hilfe, sprich um Milch, bat. Hätte sie damals schon gewusst, was im Laufe der industriellen Entwicklung unserer Landwirtschaft auf sie zukäme, wäre sicherlich bei einem entschiedenen Kopfschütteln oder was vielleicht besser gewesen wäre, einem nachdrücklichen Tritt in den menschlichen Hintern geblieben. Genau. Also ganz einfach gesagt, das, was wir Menschen machen, ist total unnatürlich. Und was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass der Mensch das einzigste Lebewesen ist auf der Welt, was Milch von einem anderen Lebewesen trinkt. Seltsamerweise. Für unsere Kuhkinder wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Also die Moral von der Geschichte, ein bisschen mehr darauf zu hören, wie die Natur es eigentlich ursprünglich vorgesehen hat, in Bezug auf Milch.
Ja.
Also Babys brauchen Milch, aber dann von der eigenen Mutter und nur für den Zeitraum, bis sie selber essen können.
Genau, ja, definitiv. So ist es ursprünglich gedacht von der Natur. Bloß der Mensch, wie so oft, weiß natürlich immer alles besser und versucht Sachen zu erfinden, die einfach nicht passen im Endeffekt.
Das hat natürlich dann auch die entsprechenden Konsequenzen.
Mhm.
Ja. In so vielen Bereichen, ja.
Ja. Haben wir noch etwas zum Thema Milch? Ich denke mal, so einige Sachen haben wir auf jeden Fall angesprochen, warum Milch nicht gut ist.
Ich glaube, das Wichtigste haben wir vorerst mal abgedeckt, aber vielleicht können wir in den zukünftigen Shows, wenn wir vielleicht noch näher über die Ernährung reden, kommen wir wahrscheinlich sowieso nochmal auf Milch zurück, weil Milch einfach einer der Hauptbestandteile unserer westlichen Ernährung geworden ist, genauso wie Gluten und zuckerhaltige Lebensmittel. Deswegen wird es wahrscheinlich ein wiederkehrendes Thema sein, also hören Sie einfach öfters mal zu und bilden sich Ihre Meinung.
Also vielleicht, um nochmal kurz zusammenzufassen, warum ist Milch schädlich oder warum ist Milch so schädlich, ist halt zum einen halt das Casein, das Protein innerhalb der Milch, was viele Krankheiten verursachen kann. Dann halt Laktose, der Milchzucker oder halt auch Milchallergien, wo Milch nicht gut ist. Dann natürlich die Tierhaltung an sich. Die ist einfach nicht artgerecht. Die Tiere werden mit Hormonen vollgestopft und was letztendlich auch in der Milch landet. Und natürlich dürfen wir dann nicht vergessen, was wir gerade angesprochen haben, dass es einfach schlichtweg nicht natürlich ist, dass wir Menschen Kuhmilch trinken, was für Kälber gedacht ist.
Und dann natürlich die Auswirkungen, die diese ganzen Stoffe auf das Hirn und den Körper selbst haben, was wir ja vorhin auch schon zusammengefasst haben.
Ja.
Im Speziellen auch die Opioide Wirkung.
Also, genau, die süchtig machen, dann verursacht es den durchlässigen Darm, Leaky Gut-Syndrom, führt zu diesen Entzündungsprozessen in Darm und Gehirn.
Und zu unzähligen Krankheiten, die daraus. Also so eine Person hat dann auch überhaupt keinen Referenzpunkt, wie es ist, ohne die Droge zu leben. Das ist genauso wie jetzt ein Alkoholiker, der seit 30 Jahren fast nur Alkohol zu sich nimmt, der weiß auch nicht mehr, wie es ist, ohne Alkohol durch die Welt zu laufen. Ne?
Ja. Ich glaube, gerade unser Stream hat ein bisschen gestoppt. Wir haben gerade nochmal zusammengefasst, warum Milch so schlecht ist und was habt ihr gerade nochmal gesagt? Ich war kurz abgelenkt.
Okay, wo hat es genau gestoppt?
Das ist die gute Frage. Vor 2 Minuten ungefähr.
Unmöglich ist für eine Person, die ist nicht unmöglich, das ist natürlich nicht der Fall, aber es ist einfach schwer für Personen, die ihr ganzes Leben lang darauf getrimmt wurden und nur sich von Milch, Gluten und Zucker und etc. ernährt haben, sich überhaupt vorzustellen, in eine andere Richtung zu gehen und diese Dinge wegzulassen, da sie erst einmal dran gewöhnt sind und zweitens diese Stoffe im Hirn genauso wirken wie Drogen, also Opium. Und deswegen muss man da auch teilweise ein bisschen Verständnis zeigen für Leute, die, die einfach den Schritt nicht gehen wollen oder nicht gehen können. Mhm. Und muss jeder für sich selber entscheiden, ob er es versucht oder
einfach mal ausprobieren.
Einfach mal ausprobiert.
Wie sich das Leben anfühlen kann, wenn man von diesen Suchtstoffen los ist.
Wie ein Leben ohne Drogen sich anfühlen kann.
Nicht gleich Milch, sondern es gibt ja dann noch die fettarme Milch, den fettarmen Joghurt. Das spielt dann auch nochmal mit rein.
Der fettarme Joghurt. Joghurt haben wir, glaube ich, vorhin schon erwähnt.
Mhm. Ja. Den haben wir erwähnt mit viel Laktose drin. Mhm.
Und jetzt zusätzlich noch fettarm, also noch schlimmer.
Ja, gut. Das sind wirklich alle Sachen, die nicht gut sind.
0,1% Fett.
Plus ja, Zucker ist ja auch noch zugesetzt.
Ui.
Zumindest beim Joghurt.
Mhm. Ja. Na, Zucker ist ja auch gesund, Anführungszeichen.
Mhm. Und natürlich, was wir auch vergessen haben, ist natürlich Butter.
Butter. Butter ist auch ein bisschen ein Thema für sich.
Ja. Mhm. Also Butter ist generell erstmal gut.
Zumindest besser als irgendwelche.
Und somit ist sie für viele Menschen gut verträglich und sie ist ein gesättigtes Fett und somit gesund. Gesättigte Fette sind ja gesund, wie die Zuhörer schon wissen sollten. Nur kommt es hier natürlich auch wieder darauf an, okay, also wenn man da jetzt ganz tief reingehen will, okay, was hat denn die Kuh gefressen? Und weil wenn diese Butter von der Kuh natürlich kommt, die auch mit Genfutter gefüttert wurde, dann ist diese Butter natürlich auch wiederum nicht so toll. Also die Qualität des Fettes ist dann auch wieder fraglich. Aber wenn Sie praktisch Butter finden von Kühen, von Weidegefütterten, also von Gras gefütterten Kühen, dann ist das eine gute Sache, wenn sie nicht sensibel darauf reagieren. Das kann man halt auch wieder austesten, durch Weglassen und dann nach etwa 2 Wochen wieder in die Ernährung mit reinnehmen, um zu gucken, gibt es Symptome oder nicht.
Also am besten auch für den Anfang weglassen für diejenigen, die es mal versuchen wollen, ohne Milch für einen bestimmten Zeitraum zu experimentieren. Also einfach mal weglassen und dann vielleicht nach 3 Monaten oder je nachdem vielleicht nochmal zurückholen und sehen, ob das einen Effekt hat.
Und es kann auch sein, dass wenn man Butter vorher nicht vertragen hat und wenn man dann eine Zeit lang die völlig weglässt, dass der Darm dann so weit heilt, dass man sie dann doch vertragen kann, weil der Darm so weit geheilt ist, dass er nicht mehr durchlässig ist und man kann die Proteine nicht mehr in den Blutstrom rein und dann kann es tatsächlich sein, dass man die einfach wieder essen kann. Mhm. Das heißt, es kann einfach eine Weile dauern und dann kommt der Körper damit wunderbar zurecht.
Mhm. Eine gute Faustregel, die man vielleicht im Kopf behalten kann, ist, dass der Magen und der Darmtrakt generell durch die heutige Ernährung sehr entzündet ist und die erste Priorität darin bestehen sollte, diese Entzündungsprozesse erstmal zu stoppen und den Magen wieder zu heilen. Und dazu ist es wichtig, Milch wegzulassen und Gluten und gegebenenfalls auch die Kohlenhydratzufuhr im Generellen zu senken.
Wir haben leider Verbindungsprobleme und dass wir in 2 Wochen dann wieder weitermachen, aber da wieder mit einem politischen Thema oder ein Thema und das wird garantiert auch öfters mal aufkommen und genau, das geben wir aber noch rechtzeitig bekannt, immer ins Sort reinschauen, wir versuchen uns einen Tag vorher mal noch einzustellen, auch nochmal auf Facebook zu posten, dass wir einen Schuh haben, aber der Rhythmus soll jetzt eher auf 2 Wochen laufen, so damit ihr schon einfach mal Bescheid wisst. Und dann, recht herzlichen Dank an alle unsere Zuhörer. Schreibt uns Mails, kommentiert weiter, was auch immer. Wir sind dann in 2 Wochen wieder da. Gut, dann von unserer Seite, tschüss.
Ciao. Macht's gut.